Und das ist auch generell so eine Diagnose, wenn ich mit den Leuten im Austausch bin. Patrick, wie findest du das? Wie probierst du das aus? Und ich nenne es immer so angelehnt an die Fridays for Future, den Friday for Features. Ja. Ich brauche vom Unternehmen oder auch intrinsisch motiviert sowieso natürlich, aber auch vom Unternehmen selber Raum und Zeit, um Dinge zu entdecken, auszuprobieren, bei Erfolg zu implementieren, auch bei Misserfolg sofort wieder abzuschalten.
Es gibt Dinge, die wiederholen sich immer. Und dazu gehören Probleme, die in Unternehmen stattfinden, die es den Marketing-Mitarbeitenden manchmal echt schwer machen, das zu tun, wofür sie eigentlich da sind und woran sie große Freude haben. Und das sagen wir jetzt nicht einfach so daher, der Patrick und ich, sondern wir haben es gerade mal so grob überschlagen, miteinander viele, viele tausende Marketing-Mitarbeitende aus ganz kleinen und ganz großen Weltkonzernen begleitet, betreut, geschult, bespaßt, mit ihnen uns unterhalten. Und da haben wir auch was gelernt, oder Patrick?
Ah, voll. Und ich glaube, wir sind auch schon vollzählig, Sarah. Es geht heute wirklich um diesen dualen Schlagabtausch zwischen uns beiden, didaktisch wie anekdotisch aus all dem, was wir jetzt mitgenommen haben, aus diesen hunderten Formaten mit tausenden von Menschen. Und das bringt uns ja auch unglaublich Spaß, unterschiedlichste Branchen, aber auch Nischen kennenzulernen, aber auch die Schicksale dahinter, sowohl persönlich als auch unternehmerisch. Und bei mir geht schon in der Vorstellungsrunde oft los, dass viele dort schon fühlen, wenn jemand sagt, erstmal, wir haben eine Relaunch hinter uns oder vor uns. Das macht schon mal sehr viel mit der Stimmung.
Oh ja, es ist immer so betretenes Schweigen, so mitleidiges Nicken, so
Und dann fühlen aber auch ganz viele, wenn sich jemand vorstellt, ja, ich bin die Verantwortliche, der Verantwortliche fürs Marketing, bin aber meine One-Woman-Show. Und begleite sozusagen das ganze Orchester im Marketing, oft auch gerade B2B. Ja, ich komme aus dem Katalog, mache es aber auch digital und habe jetzt die Ansage bekommen, ich soll noch Social Media machen.
Und was ich auch schon gehört habe, ich soll jetzt auch noch SEO machen. Das habe ich auch noch gar nicht so lange, habe ich vor ganz kurzem noch gehört und ich habe jetzt den Auftrag bekommen, mich auch um SEO zu kümmern.
Genau. Oder ja, und gerade bei Social Media hast du oft immer dieses Geschmäckle mit, mach das doch mal eben so bei mit. Weißt du? Und dann die eigentliche Pointe ist aber dann tatsächlich noch, ich arbeite in Teilzeit. Das ist dann noch die eigentliche Pointe. Ja. Genau. Ja. Fühlst du das?
Oh, ich, ganz im Ernst, ich krieg schon, du hörst es ja schon an den Geräuschen, die ich mache. Ich krieg schon Puls. Ich krieg schon Puls, wenn ich das höre. Also gerade so dieses Social Media. Ich sage oft bei mir, im Content-Seminar, Content-Marketing geht es natürlich auch um Social Media, so wie im Online-Texten mit KI-Seminar geht es natürlich auch um Social Media. Und ich sage häufig, dass wir da echt Strategie reinbringen müssen, weil das ist der Joker an Social Media. Jeder glaubt, der kann's. Jeder, von Zeit zu Zeit mal seine käsweiße Plauze im Urlaub fotografiert und auf Instagram stellt, hat die Idee zu wissen, wie viel Aufwand in Social Media steckt. Und der redet da gerne auch mit, Und da, das haben alle irgendwie gleich oder viele, nicht alle, um Gottes Willen.
Es schwingt halt auch immer diese, was ich ja mit raushöre, ist das Bewusstsein von Ressourcen und Kosten, aber halt auch so die Wertschätzung, was dort der notwendige Invest oder sich mich auch schulen lassen muss zu diesem Thema.
Ja, absolut. So. Ich habe das häufig, da kommen auch Teilnehmende zu mir, die sagen, bei mir versteht das mein Abteilungsleiter, Geschäftsführer, je nachdem, wie die Strukturen im Unternehmen sind, versteht nicht, wieso das wichtig ist. Und dann muss ich erstmal quasi, was heißt muss ich dann? Dann geht es erstmal los, dass ich gerade jetzt auch zum Beispiel im Content Marketing, dass wir erstmal so über das Thema Funnel sprechen, so oldschool und schnarsch, wie Funnel jetzt gesehen wird, aber er ist halt nun mal sehr simpel, dass wir sagen, wir müssen ja schauen, woher sollen denn die Leute kommen, die bei euch zum Beispiel im B2B dann beim Vertrieb, beim Kundenbetreuer, die da aufschlagen, woher sollen denn die kommen? Die kommen ja nicht alle von der einmal im Jahr stattfindenden großen Branchenmesse, sondern die müssen ja woanders auch herkommen. Und da ist ein guter erster Kontaktpunkt zum Warmwerden des Social Media. Und wenn du am Ende mehr Menschen haben willst, die eine Unterschrift setzen, dann musst du dir schauen, wo kriege ich die her? Und da so fangen wir erstmal an, uns da ranzutasten an die Frage, wie wichtig ist denn jetzt eigentlich, da gehört ja SEO auch dazu, SEO, Content Marketing, so das finde ich sind so Bereiche, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, du hast ja auch die AI-Seminare, wo häufig so ein dickes Fragezeichen dahinter steht, so bringt das was?
Total.
Und wie viel Arbeit ist es eigentlich?
solche Analogien helfen natürlich auch. Ne? Social Media ist so die permanent stattfindende Fachmesse digital, wo ich dann halt meinen Stand haben kann, aber sollte auch mit den Leuten reden. Was ich immer erstmal wichtig finde, oft sitzen dann Menschen gar nicht auf der grünen Wiese, sondern gehen in eine Position, wo schon sehr viel entstanden ist, historisch gewachsen oder eher verwachsen. Und da erstmal auf das Wesentliche wieder reduzieren, fokussieren. Das heißt, was sind die wirklich renditestärksten Kanäle, auf die fokussiere ich mich. Mhm. Und oft ist es auch gar nicht notwendig, nur weil es der Wettbewerb macht, dasselbe nachzumachen oder deswegen halt auch auf Social Media präsent sein zu müssen. Ich stelle auch erstmal die Moralfrage, möchtest du jetzt erstmal in 5000 Follower, die dir gar nicht gehören, investieren oder in 500 validierte E-Mail-Adressen, die du bewerben darfst? Was ist wertvoller?
Finde ich absolut einen wichtigen Ansatz, wenn wir jetzt gleich mal so ins Thema vielleicht auch so ein bisschen Messbarkeit, so was sind meine Ziele gehen. Aber tatsächlich ist das häufig so ein, in Anführungszeichen, Tipp, den ich den Teilnehmenden mitgebe, die sagen, wie soll ich denn meinen Chef davon überzeugen? Ich sehe ja total, dass LinkedIn für uns, wenn wir jetzt beim B2B bleiben, dass LinkedIn für uns ein relevanter Kanal ist, aber mein Chef hält das für Unsinn. Wie soll ich den denn überzeugen? Da, gerade so in kleineren Strukturen, so KMU, da tut's der Wettbewerb ganz gerne. Ich sage, schau doch mal, ob einer von deinen Wettbewerbern da schon aktiv ist und sag deinem Chef dann übrigens, schau mal, die machen das schon und bei denen geht die Luzi ab. Sollten wir das nicht vielleicht auch machen? Das ist so ein Tipp, den ich den Teilnehmenden immer gerne mitgebe, wenn sie sagen, wie kriege ich meinen Chef dazu? Schau mal, wer es schon gut macht und kratze so ein bisschen am Ego. Das ist häufig tatsächlich was, wo dann Bewegung reinkommt in die Nummer. Umgedreht natürlich auch. Umgedreht auch. Die kommen an und sagen, wer macht das? Wir müssen das auch machen. Also das haben wir umgedreht natürlich auch, dass wir dann erstmal filtern müssen. Warum müssen wir das machen, nur weil es die anderen machen?
Ja, das stimmt. Also was ich auch gerne mitbringe, also auch gerade dann wieder aus der SEO-Perspektive, ist das Thema Inventur bei der eigenen Webseite. Das macht auch sehr viel mit dem Bewusstsein, den Ressourcen. Weil wenn man sich eine Webseite anguckt, haben die meistens dann so im Schnitt ihre 5.000 bis 10.000 URLs, Dokumente, PDF-Dokumente von 2007, 2008 und dort halt auch lernen loszulassen. Also willst du dich um 5.000, 10.000 irgendwelche URLs kümmern oder um die 500, die wirklich auf deine Ziele einzahlen? Ja. Und das tut auch unglaublich gut. Also wirklich einmal Frühjahrsputz zu betreiben, vielleicht auch ein ganz guter Impuls jetzt hier in Sachen Timing. Kill your darlings. Nur weil es schon immer gemacht wurde, heißt es nicht, dass es richtig ist. Reduzieren, fokussieren auch auf der Ebene der Architektur, des Webauftrittes, des Online-Shops, B2B, B2C, unglaublich gern gemacht. Und das hilft halt auch enorm.
Vor allem muss ich ja immer schauen, du hast gerade gesagt, so in was investiere ich eigentlich? Das Gleiche gilt ja für dein Social Media.
Ja.
Wir machen was, weil ganz häufig, wie du schon sagst, ich komme in ein Unternehmen und da ist das halt so. Da machen wir das halt schon immer so. Und dann muss man auch mal fragen, machen wir das zu Recht schon immer so oder machen wir das so? Weil, ich meine, wie haben wir alle vor 20 Jahren mit Social Media angefangen? So, oh, guck mal, da ist ein Kanal, den machen wir jetzt mal und gucken, was passiert. Und dann hat halt keiner ernsthaft mal geschaut, was passiert, sondern wir machen ihn halt, weil wir ihn schon immer gemacht haben. Und wir fragen nicht, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Vor allem, wenn ich Probleme mit der Manpower habe. Und das haben die meisten da draußen. Ich kenne, also wenn du sagst, die Vorstellungsrunden, ich habe fast nie die Situation, dass jemand sagt, wir sind super stark aufgestellt, wir haben ein mega starkes Team und wir haben noch total ungenutzte Content-Power und jetzt wollen wir strategisch schauen, wie wir die sinnvoll investieren. Sondern
ich habe doch Ressourcen über, ne?
Ja, einfach niemand. Also gerne meldet euch, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die Ressourcen über haben, dann können wir euch von euch was lernen. Dann holen wir euch hier rein in den Podcast und fragen euch, wie habt ihr es gemacht, dass ihr Ressourcen über habt? Das ist bei den allerwenigsten der Fall und die haben mehr zu viel Arbeit. Und dann müssen wir halt aussortieren, was ist wichtige Arbeit und was ist Quatsch, was ist Zeitvertreibung. Ja.
Und letztendlich musst du dich auch bewusst machen, woran soll ich denn gemessen werden? Ne? Am Erfolg des Geschäftszieles oder dass ich halt alle Online-Marketing-Kanäle halbherzig bediene? Das darf es halt nicht sein, sondern dass ich halt erstmal die bediene, die ich ressourcentechnisch überhaupt bedienen kann. Und bevor ich halt etwas Neues aufmache, sollten die anderen erstmal wirklich exzellent laufen. Und was da ganz wichtig ist, hin oder her über all das, was wir gerade geredet haben, und das empfehle ich immer allen für ihre weitere Karriere, klärt direkt nach dem Smalltalk, ob man gut hergefunden hat zum Bewerbungsgespräch oder sich gut eingeloggt hat bei Zoom, direkt zu klären, ja, danke für die Einladung. Erstmal ganz wichtige Frage vorweg, seid ihr meinungsgetrieben oder datengetrieben in euren Entscheidungen?
Mach dich gleich mal unbeliebt. Mach dich gleich mal unbequem für alle Beteiligten.
Aber das macht, das sagt halt so sehr viel über die Unternehmenskultur auf. Ja. Das weißt du. Und das fällt mir extrem auf, dass halt oft das immer noch sehr meinungsgetrieben ist. Völlig unabhängig, ob es irgendwie ein inhabergeführtes Unternehmen ist oder über ein Family Office läuft. Diese Muster sind doch oft immer relativ eindeutig tatsächlich. Und das macht natürlich auch sehr viel wieder mit der Kultur zum Beispiel. Aber halt auch das Thema Ziele, was du gerade schon mal angesprochen hast.
Ich meine, es ist ja auch total verlockend, so aus so Einzelimpulsen eine Art gefühlte Messbarkeit abzuleiten. Also wir kriegen ja auch immer mal wieder einen Kommentar bei LinkedIn, so eine Nachricht, hey, ich kenne dich aus dem Podcast, voll gut, der gehört bei mir zum Spaziergang dazu. Und dann denkst du, oh, geil, oh, mein Podcast ist voll erfolgreich. Ich finde es super, aber eine Messbarkeit ist es halt nicht. Und das verleitet natürlich dazu, wenn wir dann so eine Nachricht, also wir haben kleiner Insight, wir haben bei der 121 Watt so einen Slack-Channel und wenn es irgendwie Lob und Tadel gab, dann wird es da reingepostet. Und natürlich freuen wir uns alle ohne Ende, wenn irgendeiner von uns auf LinkedIn eine Nachricht kriegt, so eine Mega-Episode, war voll gut. Und man hat dann sofort so das Bauchgefühl, mein Podcast läuft mega. Wenn du dann aber in die Zahlen reinschaust, also der läuft gut, also auch hier kleiner Insight, das läuft alles super. Wir sind da, wo wir hinwollen und wir wollen da auch noch weiter. Aber das geht dann schon auseinander. Da ist dann schon nicht jede Episode ein High-Performer, sondern mal schauen, was aus der Episode heute wird. Aber eben, wie du sagst, Messbarkeit. Was schauen wir uns denn eigentlich an? Und nicht nur dieses Bauchgefühl, da hat mich ein netter Mensch auf LinkedIn gelobt und deswegen ist das gleichbedeutend mit, diese Marketingmaßnahme ist eine Erfolgsgeschichte. Nee.
Ja,
leider nicht. Aber wir sehen es ganz oft.
Absolut. Was ist bei dir ein Muster, was du immer wieder erlebst?
Also was ich ganz häufig erlebe, und das schließt so ein bisschen an dieses Aufräumen mit den Kanälen, Aufräumen mit den Ressourcen, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, wie schnell geht was oder wie viel Aufwand muss ich reinstecken? Jetzt bin ich da natürlich mit dem Content Marketing. Content Marketing ist sehr frühphasig. Also da arbeiten wir sehr, sehr früh, bearbeiten wir die Zielgruppe. Da haben wir immer so eine schmale Balance aus, was machen wir, was die Zielgruppe interessiert, was aber noch zu unserer Expertise passt, aber noch nicht nah am Verkaufen ist. Da müssen wir ein viel Fingerspitzengefühl mitbringen. Und Content Marketing ist halt nun mal keine Disziplin, wo ich heute einen Blogartikel schreibe oder einen Social Post oder whatever. Und morgen sagt mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin aus dem Sales, boah, bei uns klingelt es andauernd. So läuft es halt einfach nicht. Und dann haben wir einmal so die falsche Erwartungshaltung. Wie schnell geht das eigentlich?
Ja.
Ich kann sagen, nicht so schnell. Und du wirst es auch nicht sofort messen können. So, wenn du fängst jetzt heute mit Content Marketing an oder im SEO ist ja nichts anderes. Du fängst heute an, da ein bisschen aufzuräumen und das glatt zu ziehen. Deswegen klingelt nicht morgen mehr das Telefon. Oder gibt es nicht morgen mehr Warenkorbabschlüsse oder. Das ist nun mal so. Und da ist sowas, was ich häufig so, gerade im Content Marketing, am Ende des Seminars schaue ich da manchmal in so ein bisschen frustrierte Gesichter. Und dann sagen, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ja, I know. Das ist es.
Das ist eh ganz spannend, ne? Ich glaube, dass dort viele Unternehmen auch noch sehr geprägt sind, weil sie halt irgendwie kostenlos bis 5 € im Jahr Webseiten bauen können. Das heißt, dass das Internet als oft sehr ressourcenarmer, budgetniedriger Kanal angesehen wird.
Ja.
Tatsächlich ist es aber so, vor 30 Jahren war es halt weitaus kostengünstiger, Kunden zu akquirieren, auch analog als digital, weil es einfach ein extrem wettbewerbsgetriebener Markt ist, Auktionsverfahren da sind bei den werbetreibenden Plattformen. Also das wird halt immer stark unterschätzt tatsächlich.
Ja, und ich sage mal, du hast wie so eine Waagschale. Auf der einen Seite ist Geld, auf der anderen Seite ist Zeit. Und wenn du vom einen nichts investieren möchtest, dann musst du vom anderen massiv viel mehr investieren. Im Idealfall investierst du von beidem etwas. Aber die Erwartungshaltung, ich will das Ganze organisch, also unbezahlt machen und das Ganze soll in 4 Stunden im Monat erledigt sein, dann musst du in diesen 4 Stunden schon so dermaßen abliefern, aber das ist keine Strategie, auf die wir bauen können. Also entweder
absolut.
Zeit oder Geld von beidem, wenn es nur eins von beidem sein soll, dann ist es viel Zeit oder viel Geld. Und wenn es von beiden ein gesundes Maß ist, das ist das aus meiner Perspektive erfolgreichste, nachhaltigste Marketing.
Ja, verstanden. Und hast du da immer noch so ein paar, so ein bisschen wie was bei mir ist, wenn ich in den Showfix reingehe, ne, wollt ihr euch so um 10.000 irgendwelche URLs kümmern oder um die 500 wirklich konkreten? Hast du da so ein paar für dich Trigger-Argumente definiert, die helfen, da Bewusstsein zu schaffen?
Also vor allem, wie gesagt, es kommt jetzt wieder aus dem Content. Mein Schwerpunkt ist ja Content-Marketing und AI. In AI habe ich diese Diskussionen einfach nicht. Das sind ganz andere Diskussionen, die wir in den ganzen AI-Seminaren führen.
Ja.
Ganz andere Probleme, die die Leute mitbringen. Können wir gerne auch noch drüber sprechen, was da so Dinge sind, die ich sehe, die sich durchziehen und die blockieren im täglichen Doing. Im Content Marketing sage ich immer, du musst mal überlegen, Content ist keine Ausgabe. Content ist ein Asset. Und du steckst da, wenn du es gut machst, mehrere Tage Manpower zum Beispiel in gut ausgearbeitetes White Paper. Da steckst du mehrere Tage rein. Und dann wirfst du das arme kleine White Paper da so ins Internet und wünschst ihm viel Glück. Dann hast du da viele, viele hundert Euro Arbeit drin stecken, viele hundert bis tausend Euro, je nachdem, wie groß du das Ding da aufdrehst, hast du viele hundert bis tausend Euro und entlässt es da so in die Freiheit, ohne dass du dem hilfst, es anzuschieben. Und anstelle, dass du sagst, okay, pass auf, wir setzen jetzt ein bisschen Budget drauf, auf dieses Asset, das wir geschaffen haben. Wir haben ein Marketing-Asset geschaffen. Und auf das setzen wir jetzt Budget. Stattdessen entscheidest du dich, jetzt schaffen wir noch ein Marketing-Asset. Und schreiben wir jetzt das nächste White Paper, das keine Sau findet. Und so gebe ich Tausende für Tausende von Euro aus für Content, den am Ende niemand wirklich liest, der einfach unterperformt. Unfassbar. Gerade im B2B. Es sucht halt kein Mensch. Ich kann ein White Paper schreiben, wenn da Volumen drauf ist auf dem Thema. Wenn da Volumen drauf ist, dann kann ich sagen, okay, ich bin mutig und versuche eine rein organische Strategie.
Ja.
Wenn ich aber im B2B bin und das ist einfach auf diesem Thema kein Volumen, kein Suchvolumen, das sucht niemand. Ja, wie sollen die Menschen dann dein White Paper denn finden, wenn du nicht bereit bist, diesem White Paper ein Werbeschild drauf zu klatschen. Hier bin ich. Ich bin spannend. Lad mich runter. Wenn du dafür nicht bereit bist zu zahlen, dann schreib's lieber nicht.
Ja.
Dann hast du 1.000 Euro ins Internet gelegt und lässt sie da halt so lange liegen, bis sie alt geworden sind, die 1.000 Euro.
Oh Gott. Ja, total.
Also, ja, das Argument ist Asset. Also, du hast ein Asset erstellt und das gilt es jetzt zu nutzen und nicht ein Asset erstellen und dann im Internet einsam und alleine sterben lassen.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, ganz viele Modelle jetzt in der Content-Marketing-Welt versauern, weil sich einfach auf den Kanal SEO verlassen wurde und gar nicht das ganze Marketing-Mix gedacht wurde. Und das siehst du jetzt ja auch ganz stark bei der Diskussion, oh, aber der ganze informationsgetriebene Traffic wird von der KI-Zusammenfassung bei Google abgefangen. Naja, aber dann geh doch in den Marketing-Mix mit deinen Inhalten. Du hast einen Newsletter, du hast Social Media, du hast Kollaborationspartner für deinen Content. Das muss ja gesehen werden.
Ja, so. Ja, genau so.
Ja. Was apropos sehen, Sarah, und das ist so das nächste Schicksal. Mhm. Oft habe ich dann so einen Dialog, sag mal, habt ihr eigentlich den Fehler auch gemacht, dass ihr die allgemeine Sichtbarkeit aus Versehen Richtung Management kommuniziert habt als Zielwert im SEO und alle stöhnen so, oh ja, oder sie haben es halt irgendwie über andere Kontakte mitbekommen, dass man irgendwie sichtbarer sein muss als alle anderen da draußen oder Bereich Social Media, du brauchst irgendwie deine Follower.
Viralität, Patrick, die ist so wichtig, die Viralität. Wir sind erst glücklich, wenn wir einmal viral gegangen sind. Interessiert zwar keine alte Sau in welcher Zielgruppe, aber Hauptsache wir waren viral.
Genau, und was ich als Diagnose habe, Sarah, ist, dass oft die eigentlichen Ziele werden kommuniziert. Ne? Also wir wollen sichtbarer werden, wollen irgendwie mehr Follower, wir wollen mehr Newsletter-Abonnenten oder im Bereich Customer Service, wir wollen irgendwie unsere Kunden irgendwie, dass die rundum zufrieden und happy sind mit unserem Angebot.
Ja.
Jetzt wird dann gewartet und das Problem ist, jetzt wirst du jeden Joe fix darauf festgenagelt und wo stehen wir jetzt? Welchen NPS, welchen Net Promoter Score haben wir jetzt zum Beispiel? So.
Ja.
Und genau da würde ich mich gar nicht erst in diese Falle setzen lassen wollen, sondern ich würde, und da sind wir auch große Fans, wir hatten glaube ich auch schon ein, zwei Episoden dazu, hört mal rein, in dieses OKR-Modell.
Ja. Mit dem Andreas Pihan, glaube ich, haben wir das gemacht.
Ja, ja. Grüße gehen raus. Zieht's euch rein und klar, gibt es sogenannte objektive Ziele. Na, mehr Sichtbarkeit, mehr Follower, mehr Kundenzufriedenheit. Was aber viel wichtiger ist, um JoeFix zu kommunizieren, sind die sogenannten Key Results. Also diese sozusagen Maßnahmen, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Wie zum Beispiel, wenn unsere Kunden halt happier sein sollen, dann brauchen wir halt irgendwie 25 Bewertungen, mindestens 4 Sterne auf Google zum Beispiel.
Oder sowas wie kürzere Supportzeiten. Wir sagen, also kürzere Wartezeit, wenn wir sehen, wir schaffen das, oder weniger Nachfragen. Weniger häufig wird nochmal nachgefragt oder sowas, ja.
Genau, Reaktionszeit auf Social-Media-Kommentare. Ne? Also das könnt ihr überall übertragen oder im Bereich SEO mit der Sichtbarkeit. Wie viele Audits haben wir denn durchgeführt an den URLs und die entsprechend optimiert? Wie viele Content-Pieces sind neu dazugekommen? Wie sieht es mit den Produktbeschreibungen aus? Also Anzahl X dagegen zu halten, weil dann ist es offensichtlich, weil dann weiß das Management, okay, du hattest gar keine Ressource, nicht das Budget, das Bewusstsein, diese 4 Seiten in der Woche zu optimieren. alles klar, dann kriegst du die, damit wir halt eben dieses Ziel erreichen mit mehr Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist halt viel, viel gesünder. Also ja, arbeitet viel mehr in eurer Kommunikation intern mit den Key Results. Also mit welchen Bordmitteln erreichen wir denn dieses Ziel?
Ja, und vor allem ist es ja auch, das ist wie so, ich will mal sagen, Zwischenziele stecken. Das wird viel greifbarer. Wenn ich jetzt eine Vorstellung habe, okay, was bedeutet zufriedenere Kunden? Und ich übersetze das mit den Google-Bewertungen. Dann haben wir jetzt so verschiedene Maßnahmen, die wir machen können. Wir können zum Beispiel dann auch zum Punkt 1 mal zu den Bewertungen schon mal einladen. Wo wir sagen, okay, nur weil wir eine Bewertung bekommen haben, ist das, also nur weil wir aktiv einladen zu Bewertungen, heißt das nicht, dass die Kundenzufriedenheit gestiegen ist, sondern wir können dann, das ist so eine Trump-Logik, finde ich. So, wenn wir es, was wir nicht messen, ist nicht da. Aber wir können dann zum Beispiel sagen, wir gehen mal über so standardisierte E-Mails drüber und sagen, okay, was ist denn so, wie schaut denn die E-Mail raus, aus, die rausgeht, wenn jemand unser Kontaktformular drin ausfüllt? Was steht da drin? Steht da zum Beispiel drin, danke für Ihre Anfrage, oder worst case, es gibt überhaupt keine E-Mail, sondern es ist nur so ein hässliches Formular, das dann zugeht und wieder aufgeht und ich
sage, und ciao.
Und ciao. Wurde das jetzt abgeschickt oder nicht? Oder was das passiert?
Ja, auch
kriegt
crazy.
Überhaupt eine E-Mail? Ja. So kann es schon mal losgehen. Zu sagen, was müssen wir denn machen, um die Leute zufriedener zu kriegen? Wir schauen uns die E-Mail an. Steht da vielleicht sowas drin wie, danke für Ihre Nachricht, wir werden uns bald melden. Das ist schon mal besser als keine Nachricht. Aber vielleicht steht da auch sowas drin wie, hey, thank you AI. Vielleicht steht auch sowas drin. Vielen Dank für Ihre Nachricht zu diesem und jenem Thema. Dass das mit einer einfachen KI-Automatisierung sofort gemacht, dass wir Bezug nehmen auf das, was der
Total.
User geschrieben hat. Sagen, hey, vielen Dank für deine Nachricht zu diesem und jenem Thema. Es wird sich Abteilung XY darum kümmern. Du bekommst spätestens innerhalb von 24 Stunden von uns eine Nachricht.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Geduld. Liebe Grüße, dein Team von B2B-Unternehmen, das jetzt alles besser macht. Das könnte eine Möglichkeit sein, wie wir das optimieren. Und wenn wir sagen, wir brechen das runter von der Kundenzufriedenheit auf gute Bewertungen. Was braucht es denn für gute Bewertungen? Nicht nur einen Link zu den Bewertungen, sondern auch einen
Total.
Grund dafür, dass es gut wird. Und dann fangen wir an. Wie sieht der erste Kontakt aus mit den Kunden? Was ist der allererste Kontakt? Noch bevor der mit jemandem von uns spricht, wie kommt der zu uns überhaupt? Machen wir es wie Amazon und verstecken diesen Kontakt-Button so dermaßen tief, dass du quasi schon Website-Engineer sein musst, um den zu finden? Oder machen wir es dem Kunden relativ einfach, uns zu kontaktieren. Frustfreie Kommunikation.
Ja, und das ist auf so viele Disziplinen, ist es ja komplett übertragbar. Ne? Auch jetzt in neuen Disziplinen wie mit der Generative Engine Optimization. Ne? Wie sieht es aus mit meinen Maschinen auslesbaren Inhalten, in strukturierten Daten? Auf wie viel Prozent der Website ist das schon ausgerollt worden? Und schon habt ihr wirklich sehr greifbare dann entsprechende Ziele definiert. Die sind halt auch oft greifbarer als ein abstrakter Wert, der definiert wurde.
Ich meine, überleg mal, du sagst, ich will mehr Sichtbarkeit in den Large Language Models.
Ja, total.
Ja, das ist cool, dass du das willst. Also, das wollen wir alle, yay.
Ja.
Aber da ist so viel dazwischen. So,
total.
Ich möchte jetzt nach Nepal auswandern. Ja, okay, cool. Aber davor müssen halt irgendwie so 10 andere Schritte passieren, die notwendig sind, um diesen Prozess in Gang zu kriegen. Vielleicht sollten wir uns das Endziel anschauen und dann so ein bisschen rückwärts gehen und sagen, was liegt denn zwischen dem Endziel und meinem heutigen Standpunkt hier im leicht winterlichen Deutschland?
Und damit schont ihr auch euer Nervenkostüm und eure mentale Gesundheit. Also das ist wirklich extrem wichtig. Ja, also wir spielen gerade Ping-Pong. Das war so mein Punkt. Was fällt dir noch oft auf?
Also wir haben vorher so ein bisschen, der Patrick und ich haben vorher so ein bisschen gewhatsappt und haben uns so über unsere Learnings ausgetauscht, die wir so mitbekommen haben. Und was ich ganz häufig sehe, ist, dass in den Marketingabteilungen haben wir von uns häufig das Selbstverständnis, wir wollen kreativ sein, wir wollen agil sein, wir wollen auf Trends reagieren. Da meine ich jetzt nicht nur den neuesten TikTok-Tanz oder so, das gehört auch dazu, je nachdem, was eben deine Strategie ist, sondern eben auch, wir wollen vielleicht jung sein, attraktiv in der Ansprache, nahbar. Vielleicht jung ist für das falsche Wort, nahbar. Wir wollen nahbar sein und wollen dafür kreativ sein. Und dem entgegen steht häufig so eine sehr starre Unternehmenskultur. So, wir siezen aber auf allen Kanälen. Könnte schwierig werden. Dann passt halt deine Unternehmenskultur nicht so zu allen Kanälen. Das ist auch total fein. Wenn du sagst, dann ist der Kanal TikTok, wenn wir jetzt dabei bleiben, ist für mich nicht relevant, wenn für mich die Unternehmenskultur so Black-Tie-Unternehmenskultur ist. Dann passe ich vielleicht auch nicht auf TikTok. Aber dann muss ich das auch akzeptieren. Ich habe häufig sehe ich, dass Menschen wahnsinnig gerne in diesen Weiterbildungen sitzen bei der 121 Watt, ja, weil es extrem inspirierend ist. Aber dann dagegen häufig mal so die Unternehmenskultur steht. Wir brauchen 10 Freigabeschleifen. Ja, sorry. Und da hat aber der Chef nicht Zeit. Und 2 Wochen liegt dann der Social Media Post da im Posteingang mit Bitte um Freigabe. Geht nicht.
Ja,
das funktioniert ja nicht. Und diese Erwartungshaltung, häufig die ans Marketing gestellt wird, gute Ideen, kreative Ideen, frisch, frei sein, Luft haben, wird manchmal so ein bisschen ausgebremst durch Freigabeschleifen, durch eine Unternehmenskultur, durch das haben wir so schon immer gemacht. Das ist halt bei uns so. Das ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Und da sehe ich viele, die da so ein bisschen dagegen kämpfen, weil sie sich nicht das nicht trauen. Das immer, also weil wir kommen ja immer zu, was empfiehlst du mir?
Ja, klar, genau.
Was empfiehlst du mir? Und da sind harte, ehrliche Worte wichtig.
Das ist so. Nichts anderes, ja.
Zu sagen, okay, pass auf. Das Unternehmen erwartet von mir, möchte von mir, ich mache Instagram. Dann muss ich mir die Zeit nehmen, mal 20 Minuten Präse vorzubereiten für die Entscheidenden, die sagen, wir dürfen da nicht duzen, wir dürfen da nicht fresh und kreativ sein.
Ja.
Um denen mal so einen 20-minütigen Pitch zu liefern, wie funktioniert Social Media, wie funktioniert so ein Algorithmus. Wenn es niemanden interessiert, dann sieht es auch in Zukunft niemand. Und dann einfach ganz klar sagen, pass auf, wir können uns entweder dem Netzwerk anpassen, um unsere Unternehmenskultur beizubehalten, aber halt eine junge Version davon, eine flexiblere Version unserer Unternehmenskultur. Wir können uns entweder dem Netzwerk anpassen, dann haben wir eine Chance, da vorne dabei zu sein. Oder aber wir beharren da drauf, dass alles so läuft wie schon immer, dann passen wir nicht ins Netzwerk. Und wenn wir nicht ins Netzwerk passen mit der Art, wie wir kommunizieren, dann werden wir keinen Erfolg haben. Und dann ist es verbranntes Geld. Und dann einfach mal so ganz klar aufzeigen, wir können nicht ein Image-Video dass ich auf der Messe gerne im Hintergrund am Stand laufen habe, in 5 kleine Schnipselchen zerteilen und als Reel posten und da den großen Wurf erwarten. Das ist keine erfundene Geschichte, das ist eine wahre Geschichte. Dann den großen Wurf erwarten. Das geht nicht. Und ich finde, da braucht es klare Worte an die EntscheidungsträgerInnen da draußen, von den Menschen, die diese Netzwerke verstehen. Die klar verstehen, wie funktionieren die und einfach auch klar kommunizieren. Dein Weg ist ein valider Weg, aber nicht für diesen Kanal. Das wird nicht funktionieren.
Verstehe. Ja, finde ich einen super Impuls. Und auch hier wieder, und das ist dann auch so der finale Punkt in Sachen verbranntes Budget, vergeudete Zeit. Ich merke immer wieder, dass wir haben ja so 1-2 Tagesseminare, ne? Die meisten gehen sogar über 2 Tage. Das heißt, nach 2 Tagen ist man komplett in unserer Welt, komplett gehypt. Aber dann gehen die Leute raus und sind wieder in ihrem Alltag. Mit allen Tasks, die noch offen sind, dann neu dazukommen. Und oft die ganzen Impulse, diese Motivation, etwas zu verändern, versiegt dann in diesem Arbeitsalltag, der mich wieder überrollt. Und wenn ihr eine solche Weiterbildung plant, kann ich nur plädieren, dass ihr auch gleich ein Bewusstsein dafür schafft, das ist der Beginn einer Lernreise. Ja. Ihr braucht auch nach diesen Tagen des Aufschlauens und des Austausches, definiert am besten direkt 2 kleine Projekte, an denen ihr das Gelernte umsetzt, um direkt halt diesen Proof of Concept zu liefern. Und das ist auch generell so eine Diagnose, wenn ich mit den Leuten im Austausch bin. Patrick, wie findest du das? Wie probierst du das aus? Und ich nenne es immer so angelehnt an die Fridays for Future, den Friday for Features. Ich brauche vom Unternehmen oder auch intrinsisch motiviert sowieso natürlich, aber auch vom Unternehmen selber Raum und Zeit, um Dinge zu entdecken, auszuprobieren, bei Erfolg zu implementieren, auch bei Misserfolg sofort wieder abzuschalten. Ja. Aber das ist eine absolute Prämisse. Also ganz hart gesprochen, ich glaube noch nicht mal, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Wir haben einen Mangel an Unternehmen, die diesen Raum und diese Zeit geben, überhaupt Fachkräfte zu entwickeln und innovativ zu sein.
Ja, vor allem diese 2 Tagesseminare, das ist wirklich so ein Kondensat an fachlichem Input. Ja. Da ist, nach 2 Tagen gehst du raus, du hast unfassbar viel mehr Wissen, aber du hast in deinem Daily Marketing Business ja noch nicht einen Strich verändert. das, was du da in 2 Tagen lernst, reicht für viele, viele Wochen Nacharbeit, um da sukzessive anzufangen, die ersten Hebel zu verändern. Also es ist nicht so, dass du, ich meine, das wird ja auch keinen Sinn machen. Dann hör dir einen inspirational Vortrag an, wenn du nur so ein bisschen neuen Drive haben willst. Wenn du wirklich ins Tun kommen willst, dann musst du ja auch Zeit und Raum fürs Tun übrig lassen.
Total.
Und nicht nur für, ich höre mir an, wie es geht und ich lerne Neues und dann wird der Rest schon von selber laufen. Das klappt leider nicht. Also ich finde, immer eine ganz, ganz tolle Sache ist schon, sich während dieser 2 Tage die ersten To-Dos aufzuschreiben. Weil bei ganz vielen, ich sehe das ganz oft, es gibt da so verschiedene, wie viele Bereiche behandeln wir pro Tag? So 7, 8 Bereiche, je nachdem, in welchem Seminar man ist. Da gibt es immer mal einen Bereich, wo jemand sich zurücklehnt und sagt, wo ist jetzt nicht meins, weil haben wir nicht. Macht man nicht, ist für uns nicht relevant, ist nicht unser Kanal. Und dann gibt es wieder Bereiche, wo die Person dann nach vorne geht so und sich nach vorne lehnt und noch genauer zuhört, weil wir einen Volltreffer gelandet haben mit dem, was wir genau das Problem ansprechen und genau dieses Aufgabengebiet. Und da dann anfangen, sofort eine To-Do-Liste zu schreiben. Das, das und das. Und dann machen wir, und an dem fangen wir an. Weil nach 2 Tagen Input, wenn du dann am dritten Tag, am nächsten Tag bist, meistens erstmal in den E-Mails und dann am übernächsten Tag denkst du, was haben wir da eigentlich gemacht? Und deswegen,
total,
wenn ihr eine Fortbildung, eine Weiterbildung macht, bei der 121 Watt oder wo auch immer, sofort To-Do-Liste schreiben. Mit 2, 3
Punkten
sofort. Weil die sind, nach 3 Tagen sind die weg. Immer. Also ihr kriegt dann
genau
einen dicken, fetten Foliensatz, da steht alles nochmal drin. Aber mit, wo war jetzt eigentlich für mich das Wichtigste? Das immer sofort aufschreiben bei so einer Fortbildung. Bei jedem Vortrag. Wenn ich in einem Vortrag sitze, also ich selber, du und ich, Patrick, wir halten ja beide viele Vorträge und da haben wir natürlich auch immer das Privileg, bei den Kollegen und Kolleginnen mit drin zu sitzen. Ich habe immer mein Handy offen. To-do, Doppelpunkt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Ich schreibe meinen eigenen WhatsApp-Channel und schreibe mir selber dann ununterbrochen, wenn ich auf irgendwelchen Vorträgen
sitze,
To-dos. Immer. Weil am nächsten Tag, das war so ein toller Vortrag. Was wollte ich damit? Und dann habe ich meine To-do-Liste.
Ja. Also ich glaube, das war jetzt hier mal eine Episode mit komplett relatable Content für unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Gebt uns auch gerne Feedback über die Kommentare. Was sind so eure Erfahrungswerte?
Ja.
Und auch super gerne für die anderen. Was sind eure Showfix-Argumente? Wie habt ihr wirklich Betroffenheit geschaffen, um diese Dinge anzusprechen, zu lösen, zu bewältigen? Weil das ist halt extrem sinnvoll, nicht nur für den Erfolg des Unternehmens, sondern auch für die eigene mentale Gesundheit, weil das geht einfach aufs Nervenkostüm. Und wir wollen ja eher mehr Lust als Frust empfinden. Das ist extrem wichtig. Also Sarah, ich bin wieder inspirierter, schlauer als zuvor und ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt hier, weil das haben wir nicht besprochen, in Echtzeit lösen, wer das jetzt hier wie abmoderiert. Aber ich würde sonst sagen, weil du das ja sonst immer so vorbildlich machst, du kannst dir schon mal die abschließenden Worte für dieses Format vorbereiten.
Du baust jetzt hier Pressure auf.
Genau. Aber ich werde jetzt so das warme Wiedersehen ganz langsam aufbereiten, dass du alles dir zurechtlegen kannst. Ihr Lieben, mir hat diese Episode sehr viel Spaß gebracht und das ist nicht nur die eine, sondern es gibt mittlerweile zahlreiche Episoden, die euch reinziehen, reinhören und anschauen könnt auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir sehen uns auch sehr gerne auf YouTube und all das, was ich gerade aufgezählt habe, lasst ein Abo da, wir freuen uns auf eure Kommentare und natürlich auch auf eine 5-Sterne-Bewertung. Von daher ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns hier die didaktische Treue haltet und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr 2026, was schon groß in der Planung ist. Wir sind hier mitten im Endspurt und das war so eins unserer redaktionellen Ideen, mal so diesen Tone of Voice sozusagen mal hier aus den Seminaren wiederzugeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dankeschön.
Ich sage auch vielen, vielen Dank, Patrick und ich. Wir können ja da immer Stunden drüber quatschen. Wir haben euch jetzt mal so ein bisschen mitgenommen. Und vielleicht so zum Abschluss. Wenn du jetzt bei manchen Situationen, die wir beschrieben hast, gesagt hast, boah, das kenne ich. In jeder einzelnen Situation ist es immer sinnvoll, mach dir erstmal einen Kaffee oder einen Tee, dann atme tief durch und dann überleg mal, welche Ziele vielleicht hast du für dich. Also ist das die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte? Wenn nein, was muss ich ändern? Und du sagst, nee, eigentlich die Arbeit grundsätzlich ist großartig, aber wir kommen nicht vom Fleck. Das ist ja was wir häufig heute hier besprochen haben. So, man kommt nicht so vom Fleck. Dann besinn dich drauf, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Wo wollen wir mit der Nummer, mit unserem Marketing eigentlich hin? Und da kannst du nicht unendliche Ziele haben. Du kannst nicht alle haben, aber such dir mal so die 2, 3 wichtigsten Ziele raus für unser Marketing. Und dann versuch mal runterzubrechen, was kommt denn vor diesen Zielen? Das hatten wir an dem Beispiel mit der Kundenzufriedenheit. Was ist denn so der Schritt davor, bevor wir diese Ziele erreichen? Um dann die Frage zu stellen, welche Kanäle brauchen wir dafür? Welche Marketingmaßnahmen brauchen wir dafür? Und wie viel Manpower brauchen wir dafür? Und das, was du damals so als Analyse gemacht hast, hat das was mit der Realität zu tun, die bei euch im Unternehmen schon gelebt wird? Oder ist das, was bei euch im Unternehmen stattfindet, was vollkommen anderes als das, was ihr bräuchtet, um eure Ziele zu erreichen? Und da ist nämlich häufig der Punkt, an dem wir uns aufreiben im Unternehmen. Wie gesagt, Patrick und ich haben weit, weit, weit über 1000 Menschen in den letzten Jahren gesehen, tausende Menschen gesehen. Und wir sehen ganz großartige Situationen, in denen Menschen so unfassbar performen, die aus den Seminaren rausgehen und so wahnsinnig viel mitnehmen. Und wir sehen Menschen, die ein bisschen frustriert manchmal sind mit dem, was sie so tagtäglich erleben. Und das passiert immer dann, wenn die Realität ein Bild ist, das mit dem, was wir als Ziel erreichen wollen, nichts zu tun hat. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir jetzt, wie unser Bild aussehen soll. Und dann müssen wir versuchen, unsere Realität so zu gestalten, dass sie mit unseren Zielen, zu unseren Zielen hinführen kann. Und dann wird es leichter. Dann wird es flutschiger.
Sagt Sarah Jasmin Hennissen beim 121 Watt Podcast.